Zum Thema der Predigt, das Lamm und die Siegel, wollen wir aus der Johannes-Offenbarung aus Kapitel 6 die ersten 8 Verse lesen. Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Und ich sah, dass das Lamm das erste der 7 Siegel auftat, und ich hörte eine der 4 Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und er darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als er das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den 4 Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als er das 4. Siegel auftat, hörte ich die Stimme des 4. der 4. Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Zum Gebet und anschließende Lied bitte ich Sie, soweit möglich aufzustehen. Es ist uns ein Geschenk, es ist uns eine Ehre, ein Vorrecht, himmlischer Vater, im Namen Jesu an diesem Morgen zusammenzukommen und in deine Gegenwart treten zu dürfen. Du lässt uns zu dir. Du, der Gott, dem alles gehört, von dem alles kommt und, wie wir gelesen haben, vor dem auch alles sich rechtfertigen muss. Und so geben wir dir mit ganz großem Respekt die Ehre an diesem Morgen und beten dich an. Und wir danken dir, dass wir dich kennengelernt haben, in Jesus Christus, in deiner Liebe, deiner Zuwendung, deinem Heil, deiner Gnade, und dass wir auch an diesem Morgen als diese Geliebten, Geheiligten, Gerechtfertigten deine Worte lesen und aufnehmen können. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist sie uns verständlich machst, dass du Norbert Rose segnest in der Verkündigung deines Wortes. Und wir bitten, dass das nicht nur hier bei uns geschieht, sondern dass auch das geschieht, in unseren unterschiedlichen Kindergottesdienstprogrammen, dass dein Geist wirksam ist. Wir wollen dir unser Land hinlegen. Wir wollen dir die Verantwortlichen bringen, in welcher Tätigkeit, in welchem Bereich auch immer. Wir wollen besonders fürbittend einstehen für die, die dich noch kennen und die deinen Namen ernst nehmen und die in Verantwortung vor dir ihren Dienst tun, dass du sie segnest. Unser großer Wunsch ist, dass noch einmal aus purer Gnade deinem Evangelium Raum geschenkt wird, auch in unserem Land. Wir wollen dich bitten für unsere Geschwister, Jesus-Leute rund um diese Erde, die in ganz anderen Situationen im Lauf dieses Tages sich sammeln werden oder versuchen, sich zu sammeln. Tu ihnen wohl und segne ganz besonders die, die in keiner Gemeinschaft diesen Tag erleben können. Wir bitten dich für dein Volk Israel. Wir bitten dich für dieses von dir so sehr geliebte Volk und preisen dich über deiner Treue, deiner Weisheit, mit ihnen deine Gedanken, deine Ziele zu vollenden. Und wir staunend an diesem Modell teilhaben und daneben stehen. Und wir bitten dich für uns, gib dein Wort und lass es nicht leer zurückkommen. Amen.
Ich nehme an, dass einige von Ihnen noch den letzten Teil Offenbarung 5 im Ohr haben, wenn Sie vor zwei Wochen da gewesen sind und gehört haben und diesen wunderbaren Schluss noch im Sinn haben, der wirklich, wirklich sehr, sehr schön war, wenn es nämlich heißt in Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben es ja gerade auch nochmal gesungen. Würdig und herrlich ist das Lamm. Da könnten wir stehen bleiben und stundenlang so weiter singen und uns daran freuen. Nur jetzt kommt Offenbarung 6. Und Offenbarung 6 ist ein wirklicher, man könnte sagen, Bruch mit dem, wo wir gerade noch gestanden haben. Jetzt kommt etwas völlig anderes. Das ist nicht mehr schön, sondern das ist sehr irritierend, das ist bedrohlich, das macht Angst, denn diese Gestalten, die wie aus dem Nichts, aus dem Hinterhalt kommen, diese Gestalten, die da auftauchen in diesen verschiedenfarbigen Pferden, bringen wirklich Tod und Verderben. Und das muss man sehen, dass es nicht so schön weitergeht. Er wird kommen zu richten in Gerechtigkeit. Er wird kommen, das Erdreich zu richten, so wie er es sich vorgenommen hat, so wie es, würden wir sagen, so wie es notwendig, so wie es unvermeidbar ist. Und noch irritierender ist, dass irgendwie das Lamm Gottes selbst dafür verantwortlich sein soll, denn er, das Lamm Gottes, bricht nun ein Siegel nach dem anderen. Und niemand sonst ist würdig, das meint ja dieses Lied und unser Wort, niemand sonst ist würdig, das zu tun, ein Siegel nach dem anderen zu öffnen und das Unheil nimmt seinen Lauf. Das ist Offenbarung 6. Und wenn man sich in der Bibel nicht gut auskennt und sowieso schon ein leicht düsteres Gottesbild hat, dann könnte man nun sagen, ich hab's immer gewusst, Gott ist ein schrecklicher Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Ja, und es ist auch schrecklich, in seine Hand zu fallen. Das wissen wir schon auch von anderen Stellen. Aber diese Formulierung, Gott sei ein schrecklicher Gott, bei dem man nie genau weiß, was einem bei ihm blüht, das ist nicht wahr. Bei ihm weiß man sehr genau, was uns und was anderen blüht. Da ist zwar von einem Gericht die Rede, da ist von schrecklichen Dingen die Rede. Und wenn an anderen Stellen von einem barmherzigen, gnädigen, freundlichen, liebenden Vater die Rede ist, von Vergebung, von Erlösung in Jesus, dann ist das ja auch wahr. Und dieser Wechsel zu einem offensichtlich zornigen Gott, zu einem Gott, der uns so gnadenlos plötzlich vor Augen steht und der mit aller Härte und Entschlossenheit Gericht übt, das passt nicht in unser Bild. Und da könnten manche sagen, wie der Mann in Matthäus 25, Vers 24, Sie kennen das, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Ja, das heißt ja, in Wirklichkeit bist du so. In Wirklichkeit bist du ein harter Mann, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Und darum müssen wir zunächst ein paar Dinge klären und noch einmal neu ordnen und sehen, wohin was eigentlich gehört. Denn das mit den Gerichten und Strafen war nicht die erste Idee Gottes. Das war nicht sein Gedanke, sondern die Idee Gottes war, alles sehr, sehr gut zu machen. Das war seine Idee. Und da können wir zurückgehen ganz an den Anfang der Bibel und werden sehen, wie das da immer wieder betont wird. Tag 1 der Schöpfung, sehr, sehr gut. Tag 2 der Schöpfung, sehr, sehr gut. Tag 3 der Schöpfung, sehr, sehr gut. Bis zum Tag 6 der Schöpfung, erstaunlicherweise heißt es immer noch, sehr gut. Auch am 6. Tag, als Adam geschaffen wurde, als der Mensch plötzlich auftauchte, es heißt immer noch, es war sehr gut. Und dann im Nachklang. Erst in 1. Mose 2 fällt der Blick noch einmal auf Adam und zum ersten Mal heißt es in der Bibel, das ist nicht gut. Haben Sie gemerkt? Das ist nicht gut. Als der Mann, das ist ja ein bisschen einseitig gesagt, als der Mensch auf die Bildfläche trat, da kommt nun zum ersten Mal der Eindruck, da ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das kriegt er nicht hin. Nicht nur, weil er keinen hat, so Mensch, ärgere dich nicht spielen, sondern weil er ausgeliefert ist in diese Welt, weil er das nicht schafft, weil er das nicht packt, weil er eine handfeste Unterstützung braucht. Und ich glaube, dass man sagen darf, die brauchen wir bis heute. Die brauchen wir immer noch. Er braucht Korrektur, er braucht eine Ergänzung, er braucht eine Kontrolle. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Und dann taucht Eva auf. Und wenn wir jetzt denken würden, und jetzt wird alles gut, dann werden wir gleich eines Besseren belehrt, denn jetzt geht's tatsächlich hinein in den Sündenfall. Und das, was am Anfang aussieht wie eine Lappalie, wie ein kleiner Lapsus, eine blöde Eigensinnigkeit, das stellt sich heraus als eine immer zunehmende Wucht von Schuld, von Versagen, von Sünde. Aus einer kleinen schlechten Entscheidung entstehen immer neue schlechte Entscheidungen. Und das kennen wir ja selber, dass es eine gewisse exponentielle Eskalation hat. Denn wenn mir einer was Blödes macht, dann kriegt er es zwei- oder dreifach zurück. Und was ich ihm zwei- oder dreifach zurückgebe, das gibt er auch wieder zwei- oder dreifach zurück. Oder dann kriegt es der Hund oder die Kinder oder sonst irgendjemand. Wir merken, diese exponentielle Eskalation, die nimmt seitdem immer zu. Das mag ein bisschen witzig klingen, wie ich so sage, aber das ist alles andere als lustig. Nämlich zu sehen, das sagt uns Paulus im Römerbrief, wie die Sünde hineinkam in die Welt und tatsächlich exponentiell eskaliert. Das heißt, immer mehr zunimmt und ist ein Riesenwall von Schuld und Versagen und Sünde und Tod und Verderben gibt. Und es wird immer schlimmer, immer stärker. Das mag man für naiv oder kleinig halten. Sie müssen nur einmal 10 Minuten die Nachrichten schauen und Sie wissen, was da passiert. Wie viel Dreck sich da angesammelt hat und immer noch mehr ansammelt. Das heißt, auch nach diesen vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden ist der Mensch noch immer nicht klug geworden. Es würde schon reichen, ein wenig klüger zu werden, aber wir kriegen das nicht hin. Und es nimmt immer noch mehr zu, wir rennen immer noch mehr hinein in diese Verlorenheit. Und jetzt schauen wir noch einmal auf den Schöpfer, auf den, der alles sehr gut gemacht hat und könnten nun fragen, was macht der denn jetzt? Lässt er das einfach so laufen oder stampft er seine Schöpfung einfach wieder ein? Das wäre so mein Impuls. Ja, alles noch einmal tabula rasa und von vorne anfangen oder es von vornherein einfach lassen. Oder den 6. Tag streichen, das wäre auch schön. Würde manches leichter machen. Was macht der lebendige Gott? Löscht er alles aus, fängt er noch mal von vorne an? Was er ja könnte und manchmal auch angedeutet hat, erstaunlicherweise, ich mache jetzt Schluss. Aber irgendeiner steht immer da und sagt, Herr, du wirst doch nicht. Abraham, viel später. Mose, noch später. Herr, was werden die Leute sagen? Die Nachbarn, die Ungläubigen, die Heiden. Sie werden sagen, er hat da was versucht und hat es nicht hingekriegt. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Das ist ganz sicher nicht der einzige Grund, sondern der einzige Grund vor allem ist die Liebe Gottes zu dieser Schöpfung, die er angefangen hat und die er auch zum Ende, zum Ziel bringen wird und will. Und damit beginnt der lebendige Gott einen gigantischen Erlösungsweg, den wir schon hier auf den ersten Seiten der Bibel finden, auch wenn das Unheil seinen Lauf nimmt. Dann kommen die ersten Schritte, das Paradies muss geschützt werden vor Adam, Adam fliegt raus, dann ist der nächste Schritt schon sehr radikal, die Sintflut mit der Verheißung, das wird nicht noch einmal geschehen, aber das muss der Mensch sich merken, was da geschehen ist, nämlich dass damit nicht zu spaßen ist und dass Gott sich nichts vormachen lässt. Der Mensch ist mehr und mehr des Menschen Feind. Der Mensch bringt sich gegenseitig um und bringt sich am Ende selber um. Dann kommt die Sintflut. Und danach eine fast unendliche Geschichte von Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit in erster Linie mit seinem auserwählten Volk Israel. Die anderen verschwinden jetzt sozusagen im Untergrund. Die sind von da an dahingegeben, so sagt es Paulus später. Das heißt, um die kümmert er sich jetzt nicht. Die Heiden, die Völker, die gehen ihren Weg, die machen weiter, was sie weitermachen wollen. Die leben ohne ihn, die leben mit ihren eigenen Ideen und Gedanken. Sondern jetzt dreht sich alles nur um sein Volk Israel, den er sich in unglaublicher Gnade und Barmherzigkeit wieder und wieder zuwendet und sich um sie kümmert. Er erwählt, er führt, er befreit, er ruft, er mahnt, er bittet, er lädt ein, er segnet, er hilft. Und das können wir ohne Ende weiterführen, was er sich alles einfallen lässt mit diesem Volk. Ich kann es auch kurz sagen, Gott offenbart sich seinem Volk in seiner ganzen Herrlichkeit und Güte und Gnade und Treue. Und vor allem, Gott redet. Gott redet. Er sieht nicht nur aus der Ferne zu, was da unten so passiert, sondern Gott redet. Ich hätte fast gesagt, er redet pausenlos. Das stimmt nicht ganz, sondern er redet sehr, sehr gezielt. Und er weiß sehr genau, wem er was und wann zu sagen hat. Aber er redet, so hören wir später, vielfach und auf vielerlei Weise. Und so haben wir das erlebt. Nicht nur in der Geschichte Israels, sondern auch wir. Wir sehen ihn, wie er vielfach und auf vielerlei Weise schon in unserem Leben geredet hat. Was hat er nicht alles gemacht? Von Kindesbeinen an, durch unzählige Gestalten, Menschen, Worte, Lieder, Gelegenheiten, auf vielerlei Weise zu uns geredet. Und das macht er in seinem Volk seit über 3000 Jahren. Und er handelt und er beruft und er beschenkt und er leitet und bewahrt und gibt permanent Verheißungen von einem unvergleichlichen Segen. Was ihnen, dem Volk Israel, da verheißen ist und später, was uns da verheißen ist mit einem unvergleichlichen Erbe. Das haben viele Christen bis heute noch nicht verstanden, was das für ein Erbe ist. Die meisten würden sagen, ja, da kommen wir halt in den Himmel. Da müssen wir dauernd Lieder singen oder irgendwas tun. Sondern dieser unvergleichliche Reichtum, der auf uns wartet, die Vollendung, das Ziel, die Herrlichkeit und wir mit ihm verbunden in seiner Herrlichkeit, in seinem Reich. Gott vergibt, Gott ist gnädig, Gott erlöst, Gott will, dass wir leben, dass wir überfließendes Leben haben und er wendet sich am Ende den dahingegebenen Heiden noch einmal zu. Das haben wir letztes Mal gesehen, Offenbarung 5. Und alle beten ihn an. Alle beten, da kann man schon wieder ein bisschen Probleme kriegen bei dieser Formulierung, alle beten ihn an. Das ist so. Er wendet sich auch den Dahingegebenen, den Verlorenen, den Heiden wieder zu. Und Sie kennen diese Stelle aus Jesaja 5, Vers 4, wo es heißt, sagt mir doch, was ich nicht getan hätte. Sagt mir doch, was ich noch nicht versucht hätte, um mein Volk zur Umkehr zu bewegen. Sagt mir doch, was ich noch versuchen könnte. Nennt mir eine Idee, auf die ich von selber noch nicht gekommen wäre, um das noch zu versuchen, um mein Volk, um den Menschen, um die Menschen zu gewinnen, zu überzeugen, sie einzuladen, sie mitzunehmen. Eins, was ich übersehen habe, und die Reaktion der Menschen ist immer mehr oder weniger dieselbe, sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Wir haben das in dieser Woche gehabt, in den Losungen in Hosea 11, wenn Sie es gelesen haben. Das ist ja programmatisch für die ganze Geschichte Israels. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon. Und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme. Aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Sie wollen partout Assur oder Ägypten oder irgendwas sonst, aber nicht diesen lebendigen Gott. Den wollen sie ausdrücklich nicht. Und den wollen sie bis heute nicht. Alles andere, nur nicht ihn. Und das geht durch die ganze Geschichte hindurch. Und Gott, was macht Gott? Gott ruft und mahnt und erträgt mit einer unglaublichen Geduld und er zögert das, was wir eigentlich von ihm erwarten würden, immer wieder hinaus, so sehr, dass selbst manche Propheten es nicht mehr ertragen können. Da sind manche, auch das haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder gesehen, Jeremia etwa, der es ganz einfach sagt, wann endlich schlägst du dazwischen? Wann endlich lässt du dir das nicht mehr bieten? Wann endlich reagierst du? Ganz egoistisch gesagt, wie lange soll ich das noch ertragen? Ein anderer erträgt das schon viel, viel, viel länger und noch viel mehr. Aber wir denken eher, wie lange muss ich das noch aushalten, noch ertragen? Wann machst du dem Ganzen endlich ein Ende? Und er sagt's und kündigt's an und macht's dann doch nicht. Und manche würden sagen, schade. Nachrichten, 10 Minuten und wir würden sagen, schade. Warum macht er das nicht, was er schon 100-fach angekündigt hat? Der Prophet Jona, wenn er sagt, ach Herr, Kapitel 4, also schon ziemlich am Ende seines Buches, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich hab's doch gewusst, dass du gnädig, barmherzig und langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Auf gut Deutsch, ich ertrage deine Geduld, natürlich auch, ich ertrage diese Welt und diese Prozesse, die ich sehe, all das, was da um mich herum geschieht, ich ertrage es nicht mehr. Ich ertrage es nicht mehr. Und dieser Gedanke ist ja uns nicht fremd, dass wir die Nachrichten anschauen und denken, wann endlich wird er Feuer vom Himmel fallen lassen? Wenn er wollte, könnte er doch. Spätestens da müssten wir fragen, wer ist denn nun der harte Mann, von dem Matthäus 25 gesprochen hat? Wo ist der harte Mann? Wir sind's. Wir sind die harten Gestalten, die es gerne ein bisschen schneller hätten. Er macht dem Ganzen lange kein Ende, sondern es kommen noch mehr Mahnungen, Bitten sogar. Er bittet, wir bitten an seiner Statt, schreibt Paulus. Wir bitten die Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euch versöhnen mit diesem reichen, großen, herrlichen, freundlichen, gütigen Gott, der nichts anderes will, als zu segnen. Den ganzen Tag würde er nichts anderes machen, wenn er könnte. Segnen, segnen, segnen. Aber wir lassen ihn nicht. Wir lassen ihn nicht. Einladungen, Bitten, kleine Nadelstiche gelegentlich, dann größere Nadelstiche und dann endlich tatsächlich auch deutliche, deutliche Einschnitte. Deutliche Gerichte, noch lange nicht das, was zu erwarten ist, aber wir haben schon so vieles gesehen aus der Ferne und manche haben es persönlich erlebt. Da haben wir viele Beispiele vor Augen, wo der gesamte Dreck dieser Weltgeschichte uns vor Augen steht, wo er manchmal auch sehr deutliche Worte und Taten findet, um darauf zu reagieren, wie Menschen dann den Bach runtergehen und auch den Bach runtergehen müssen und sein Gericht uns vor Augen steht und noch nicht das endgültige Gericht ist. Er schickt Propheten, Boten und Engel. Er schickt seine himmlischen Heerscharen, die sind längst schon auf dem Weg und unterwegs. Und an manchen Stellen sehen wir das. Und sie kehren nicht um. Dann kommt der größte und gewaltigste Schritt, den man überhaupt sich denken kann, wenn man sich ihn denken kann, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise schon geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott sendet seinen Sohn und er gibt seinen Sohn nun hinein in diesen Dreck, in dieses Unheil, in diese Gerichte und lässt seinen Sohn einmal für alle, wenn sie es denn wollen und wenn sie es denn annehmen, alles Gericht tragen. Und sie wollen nicht. Noch einmal, und sie wollen nicht, immer dieselbe Reaktion. Er gibt Zeichen und Wunder, die sich nicht mehr ignorieren lassen. Reaktion, sie wollen nicht. Er gibt seinen Sohn für sie dahin als ein Opfer für Sünden mit allen Formulierungen. Das Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Das muss jeder Jude eigentlich verstehen. Und sie wollen nicht. Und viele Formulierungen für uns, die wir verstehen müssten. Und sie wollen nicht. 2000 Jahre lang wird das Evangelium verkündigt. Mal schräg, mal falsch, mal krumm und schief und mal auch sehr, sehr schwach. Aber erkennbar. Erkennbar. Hörbar, und sie wollen nicht. Gleichgültigkeit, Taubheit, ein suffisantes Lächeln darüber, dass es überhaupt noch solche Leute gibt, die die Bibel lesen und glauben, dass es das Wort Gottes ist. Und darum ist Offenbarung 6 folgende unvermeidbar. Unvermeidbar. Es wird lange, lange, lange hinausgezögert. Fast hat man den Eindruck, er will gar nicht. Bis es zu diesem Showdown kommt, manche sind entsetzt und sagen, was ist das für ein Gott, der so gnadenlos zuschlägt in Offenbarung 6 folgende, so unbarmherzig, so launisch sich zeigt, uns zeigt, wer hier am längeren Hebel sitzt, so könnte man das ja verstehen, das passt nicht in unser Bild. Und wie mich und wie uns das ärgert, wenn jemand so herumschwafelt und sagt, was ist das für ein unbarmherziger Gott, Jahrtausende lang, redet er, handelt er vielfach und auf vielerlei Weise bis zu seinem Sohn am Kreuz und zögert sein Gericht immer, immer, immer wieder hinaus, bis es nicht mehr geht. Er kommt, das Erdreich zu richten. Bis der Mensch am Abgrund steht, geht er weiter, bis der Mensch alles zu vernichten droht. Und da haben manche in unserer Zeit ganz recht. Wir merken, da geht vieles den Bach runter. Das ist nicht seine Schuld, ist auch nicht nur unsere Schuld, sondern das ist, das könnte man sagen, die Schuld der Sünde. Die Schuld, dass wir es nicht mehr in den Griff bekommen. Dass das eine Eigendynamik entwickelt hat, die wir sehen können und trotzdem es nicht mehr aufzuhalten ist. So lange wartet und ruft Gott, bis die Zeit, bis wir reif sind fürs Gericht. Und erst dann beginnt das. Luther hat gesagt, wir haben ihm ein fremdes Werk aufgezwungen. Nicht das, was er eigentlich will, aber das, was wir ihm zumuten, ihm aufzwingen, und es geht nicht mehr anders. Offenbarung 6 beginnt das, jetzt kommt es zum Gericht, offensichtlich noch immer nach langem Zögern. Dieses Warten in Offenbarung 5, wer ist da, der die Siegel öffnen kann? Und erstmal ist großes Suchen und Weinen, und das ist niemand, der das tun kann, bis endlich das Lamm Gottes auftaucht und er das Siegel brechen kann, die Siegel brechen kann, ein Siegel nach dem anderen. Und jetzt sehen wir, wie die sogenannten himmlischen Heerscharen in mehreren Wellen in Bewegung gesetzt werden. Das ist ja nicht nur so ein alter Gaul, der da losmarschiert mit einem Reiter drauf, sondern da sind Bewegungen in der unsichtbaren Welt. Das ist ja zunächst nur ein gewaltiges Bild. Diese himmlischen Heerscharen sind keine blond gelockten Engelchen mit einem weißen Kleidchen an, sondern das sind in der Bibel immer große, furchterregende Gestalten, Engel und Erzengel, Gestalten mit einer ungeheuren Machtfülle. Unterschätzen wir das nicht, was da in Bewegung ist, was da zurollt auf diese Welt. Da sind auch dunkle und dämonische Gestalten. Aber einer ist der Herr, einer ist der Herr. Und er ist der Herr über allem. Er verleiht Macht, wem er will. Seinen Engeln und Engelheeren und auch manchen dunklen Gestalten. Keiner kommt an ihm vorbei, das ist unser Trost. Dass sich da keiner einmischen kann, wie er will, sondern er ist der Herr über allem. Das Lamm, das allein würdig ist, die Siegel zu brechen und wir würden sagen, und den Marschbefehl zu geben. Und dann wird ein Siegel nach dem anderen geöffnet. Und immer kommt dieses Signal, komm, komm. Heute würden wir sagen, go. Ja, ready, steady, go, das ist das Signal. Und dieses Signal ist wie von einer Donnerstimme, das heißt, dieses Signal ist unverwechselbar. Da kommt auch nichts schleichend auf uns zu. Heute leben wir ja immer so schleichende Prozesse. Wenn diese Siegel gebrochen werden, dann ist das ein ganz eindeutiger Augenblick. Da kommt der Marschbefehl und da setzen sich seine Heere in Bewegung. Und eine Gerichtswelle nach der anderen kommt sehr gezielt, sehr ausgewählt und nach einem sorgfältigen Plan. Und diese Gestalten tun genau das, was sie tun sollen, nichts anderes. Und das wird beschrieben. Wenn die Zeit erfüllt ist, wenn der Kairos da ist, wenn die Zeit reif ist für die jeweils nächste Welle, dann wird das nächste Siegel geöffnet. Und wir sehen auch, das ist für uns etwas Wichtiges, diese Gerichte kommen ganz offenbar zügig nacheinander. Das zieht sich nicht elend lange hin, sondern da kommt eins nach dem anderen. Matthäus 24 hieß es in Vers 22, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Eins nach dem anderen, überschaubar, nach Plan. Und wir sehen das, wir beobachten das, wir stecken damit drin. Auch wir stecken damit drin, soweit wir das sehen können. Das gefällt uns nicht, aber das müssen wir sehen. Und diese ersten Gerichtswellen, diese ersten himmlischen Heerscharen, die sich da in Bewegung setzen, kommen in Gestalt von diesen vier Pferden, die wir ja schon aus Sacharja 1 kennen. Da sind sie ein wenig anders beschrieben, aber die Richtung, die ist uns ganz eindeutig klar. Das zweite, dritte und vierte Pferd, ganz eindeutig, da haben wir keine Probleme, sehr klar zuzuordnen, welche Aufgabe, welchen Sinn sie haben. Das sind natürlich keine gezähmten Pferde vom Ponyhof, das ahnen wir auch. Da muss man sich ein bisschen mit der Geschichte des Pferdes beschäftigen. Die Assyrer hatten solche Pferde. Wenn man einmal solch ein Schlachtross gesehen hat, dann ahnt man, was das für Ungeheuer waren. Das war keine Hochzeitskutsche oder Ähnliches, sondern das sind wirklich mächtige, gewaltige Gestalten, die alles überrannt haben, was ihnen in die Quere kam. Und diese Gestalten werden uns jetzt hier genannt. Und auf den Pferden sitzt jeweils einer, dem eine ganz bestimmte Macht verliehen ist und der genau das tut, wozu er bestimmt ist. Wenn wir mit dem zweiten Pferd beginnen wollen, das zweite Pferd ist feuerrot, da müssen wir nicht lange überlegen. Feuerrot, das ist das Bild, die Farbe für Krieg, für Tod, für eine ungeheure Brutalität. Da haben wir genug Bilder vor Augen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und das, was alles im Lauf der Jahre und Jahrzehnte noch geschehen ist. Das dritte Pferd ist schwarz, steht für Inflation, für Hunger, für Knappheit, für eine ganz große Not, mit der kleinen Ausnahme, Öl und Wein tu keinen Schaden. Das ist ein bisschen irritierend. Alles andere ist knapp, nur Öl und Wein gibt es offensichtlich genug. Das heißt, die große Mehrheit wird wirklich leiden. Und zugleich gibt es offensichtlich immer noch einige, die da vor sich hin feiern, was das Zeug hält. Auch da muss ich Ihnen nicht vieles dazu sagen, wie das funktioniert. Ich könnte jetzt da richtig tief ausholen und sagen, was ich da vermute, das erspare ich Ihnen und mir. Aber da muss man nicht viel rechnen können, um das zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Das vierte Pferd ist fahl, die Farbe des Todes und der Krankheit in einer geballten Form. Der Tod und die Hölle heißt es, der Tod und sein Reich, der Tod, der den tatsächlich vierten Teil der Erde auf alle erdenkliche Weise mit sich reißt in den Tod. Da sehen wir zum ersten Mal ein Ausmaß von dem, was da geschehen wird. Verstehen dann auch noch mehr dieses Zögern Gottes, der ja eigentlich sagt, ich will das nicht, ich will das nicht. Da sehen wir Gott in seiner ersten Funktion. Ich will das nicht, aber ihr lasst mir keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen. Die Pferde 2 bis 4 machen uns in der Auslegung überhaupt keine Probleme, die sind eindeutig. Das erste Pferd spaltet die Ausleger in 2 große Lager, denn das erste Pferd ist ja weiß. Weiß, das ist ein Problem und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Weißes Pferd, Krone und sieghaft, da sagen ganz viele Ausleger, egal aus welchem Lager, aus welchem Hintergrund sie kommen, das kann nur einer sein, das ist Jesus. Klingt auch sehr, sehr logisch, zumal das weiße Pferd in Offenbarung 19 noch einmal auftaucht, ein anderes weißes Pferd, wo es heißt, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und errichtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Ganz eindeutig, wer das ist. Nur zwischen Offenbarung 6 und Offenbarung 19 gibt es keine erkennbare Verbindung. Wohl zwischen dem ersten weißen Pferd und den anderen drei Pferden. Da gibt es eine ganz klare Verbindung und Reihenfolge. Und das ist das andere Lager der Ausleger, dass auch der Antichrist die Farbe weiß trägt. Dass auch der Antichrist eine Krone bekommt, also Herrschaft an sich reißt oder verliehen bekommt, wie auch immer das geht. Aber der Antichrist hat eine gewaltige Macht, ihm ist Macht gegeben. Und auch der Antichrist kommt sieghaft und um zu siegen. Und das, was uns so viel Probleme macht, ist, dass wir bei einem weißen Pferd sehr, sehr genau hinschauen müssen. Nicht auf alles hereinfallen. Da warnt uns die Bibel immer wieder. Paulus, muss ich da zitieren, 2. Thessalonicher 2, lasst euch von niemandem verführen. In keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen. Und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man ihn auch lässt. Und wenn sie in Scharen ihm nachlaufen und ihn feiern und ihm zujubeln. Und sagen, da ist der Messias, endlich ist er da. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Was ihn aufhält, es muss einer kommen, der das erste Siegel bricht. Das hält ihn auf. Und wenn der nicht das Siegel bricht, dann kann er nicht kommen. Umgekehrt gesagt, wenn er kommt, dann wissen wir, wer das Siegel gebrochen hat. Nicht irgendjemand, sondern dass das Lamm Gottes vor uns steht und sagt, und jetzt ist es Zeit. Und ich werde es kurz machen. Und es wird zügig gehen. Und es wird über alles hinweg bügeln und brettern, wie diese vier Pferde, die da durchmarschieren. Aber ich bin's, der die Siegel brechen wird. Es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Offenbarung 19. Wenn er kommt, dann ist damit Schluss. Das Problem mit dem Antichristen ist ja nicht, dass der Antichrist, wie es im Deutschen zunächst so klingt, gegen alles wäre. Anti heißt nicht gegen. Antipasti heißt ja nicht gegen Nudeln oder sowas. Sondern anstelle von. Der Antichrist ist einer, der anstelle von ihm kommt. Und wenn er kommt, dann werden sie ihn in großen Scharen feiern. Und die ihn feiern werden, werden nicht die Heiden sein, glaube ich nicht. Die haben erstmal gar keine Ahnung, wer das denn ist. Sondern die ihn feiern werden, werden all die sein, die so ein bisschen angehaucht sind, aber nicht im Wort Gottes zu Hause sind und nicht mehr unterscheiden können. Die werden ihm zujubeln und ihn feiern. Und er wird allen das Leben schön und leicht und bunt machen. Es wird so wunderbar werden, solange das erste Pferd da ist. Und das ist schnell vorbei. Es ist nur eine kurze Zeit. Und dann kommt das zweite und das dritte und das vierte. Und schon beim zweiten werden sie merken, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Wir haben tatsächlich aufs falsche Pferd gesetzt und dann wird es zu spät sein. Der Prinz auf einem weißen Pferd, das war schon immer faszinierend. Wer nicht die Knie vor ihm beugt, wer nicht einknickt, wer dagegen ist, gilt schon als intellektuell unterbelichtet. Ist ja schon heute so. Wir sind sowas von out, wenn wir am Wort Gottes festhalten. Und wer sich dann als feindselig und abweisend zeigt, der wird noch mehr out sein. Der gilt dann bald, und das erleben wir heute schon, als psychisch gestört. Da kenne ich mich ja nur ein wenig aus. Psychisch gestört, da weiß ich, was es ist. Und wir merken, dass ansatzweise wird zum Beispiel bei der Diskussion um die LGBTQ-Bewegung sich irgendwie anders falsch äußert. Der gilt als homophob. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, was es heißt. Eine Phobie ist eine psychische Störung, und die muss man therapieren. Und das wundert mich, dass man das Schnitzel mit dem großen Z davor heute nicht mehr bestellen und nennen darf, aber man darf jeden gläubigen Christen, der eine bestimmte Meinung vertritt, als homophob, das heißt als psychisch gestört, bezeichnen. Und wir merken, dass wir kennen das sogar noch. In der früheren Sowjetunion wurden Menschen, die anders dachten, die anders glaubten, die an Jesus glaubten, die am Wort Gottes festhielten, die kamen in die Psychiatrie. Die wurden vollgepumpt mit Medikamenten, weil sie eine psychische Störung hatten. Auch wenn sie keine psychische Störung hatten. Verbal sind wir schon in dieser Spur. Und wir merken das und ahnen das. Wenn der erste Reiter auf diesem weißen Pferd kommt, gleich als erster, dann werden die Christen, die Gläubigen, die sich an das Wort halten, tatsächlich dermaßen out sein. Und das ist gut, das ist gut, weil wir sehen werden, wo die Grenzen verlaufen, wo der Kontrast liegt. Wir glauben anders, wir halten uns an das Wort. Menschen, die an Jesus glauben, wissen, woran sie sind und wissen, wo oben und unten, wo vorn und wo hinten und wo rechts und links, was Gesetz und was Ungesetzlichkeit ist. Wir halten uns an dieses Wort. Die Gefahr liegt nicht im weißen Pferd, die Gefahr liegt auch nicht in anderen Pferden. Die Gefahr liegt in der Frage, ob wir uns an das Wort Gottes halten oder nicht. Daran wird sich allein entscheiden, ob wir diesem ersten Reiter und dem weißen Pferd zujubeln oder ob wir wach genug sind zu sagen, Vorsicht, das ist nicht unsere Linie und unser Weg. Zum Schluss muss ich natürlich auch sagen, was kann denn da eigentlich noch trösten, wenn wir diese Wellen auf uns zukommen sehen? Wie hält man das aus? Was geschieht mit uns? Was ist mit den Gläubigen, die ja, soweit wir das sehen können, mittendrin ist in diesen Gerichten? Und da dürfen wir ganz sicher sein, da wird sich das auszahlen, was wir im Lauf unseres Lebens gelernt haben, gehört haben, und ob wir wach genug sind, dieses Wort Gottes zu hören, zu bewahren und es festzuhalten. Das Wort, das uns gerade auf diese Zeit vorbereiten soll. Und da gibt es wunderschöne Formulierungen, die haben wir vielleicht längst überhört oder merken gar nicht, wie wichtig das ist. Ich habe das selbst gemerkt. Ganz bestimmte Worte Jesu im Kopf zu haben. Lesen Sie einmal oder noch einmal zum Beispiel die Seligpreisungen in Matthäus 5. Die Seligpreisungen sind ja den Eltern ein bisschen vergällt worden durch die Friedensbewegung. Also nicht, dass es alles falsch wäre, aber immer dieses vereinnahmt werden für irgendwelche Friedensdebatten. Damals selig sind die Friedensstiften. Das war so eine Jahreslosung, und man hörte das fast jeden Tag wieder von einer ganz sonderbaren Seite. Und so geht es mir zumindest. Die Seligpreisungen haben seitdem für mich irgendwie einen schalen Beigeschmack. Aber jetzt noch einmal zu lesen, was das heißt, was für eine Wucht in diesen Worten liegt und was für eine geballte Ladung an Trost und Gewissheit darin zum Ausdruck kommt. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Unser Religionslehrer hat damals gesagt, das sind die, die ein bisschen dümmer sind als andere. Der hat den Unterschied zwischen geistlich arm und geistig arm nicht verstanden. Da wären wir allesamt gut dran, wenn das so gelten würde. Sondern geistlich arm, das sind die Armen im Geist, die Demütigen im Geist. die wissen, wer sie sind, in einer demütigen inneren Haltung. Sie, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Lesen Sie es nochmal, eins nach dem anderen. Wofür gilt das? Sind das einfach nur schöne Formulierungen für irgendeinen Gottesdienst oder für einen Geburtstag oder irgendwas anderes? Das sind die Formulierungen und die Zusagen für die ganz böse Zeit, die noch kommen wird. Und das sagt Jesus am Ende dieser Seligpreisungen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Und mit diesen Worten können Sie da durch. Wenn Sie diese Worte haben, wenn Sie sein Wort haben, die Zusage seiner Gegenwart in der bösen Zeit, die Zusage, ich bin bewahrt und du bist bewahrt, die Zusage, ich werde nicht untergehen in dieser Zeit, bei keinem der Siegel, und die Zusage, dass diese Zeit kurz sein wird, verkürzt sein wird. Was ist das? Was ist das mit diesen Worten? Das ist der Schirm des Höchsten. Tolles Bild. Psalm 91. Der Schirm des Höchsten, den ich über mir aufspannen darf. Und wenn Sie Psalm 91 auch noch lesen wollen, hören wollen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest, von jedem Reiter, der da kommt, von allem, was da über uns kommen wird, er errettet dich. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch nicht dich nicht treffen. Wem gilt denn das? Gilt es nur dem einen, dem Sohn Gottes, wenn er ans Kreuz geht? Das gilt dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt und diesen Schirm sich aufspannen lässt. Er hat seinen Engeln befohlen, da sind noch ein paar andere, die haben eine ganz andere Aufgabe, nämlich befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Haben Sie keine Angst. Haben Sie keine Angst. Er ist da, er trägt, Sie werden bewahrt sein, es wird nicht leicht sein, es wird nicht schön sein, aber wir sind unter seinem Schirm, unter dem Schirm des Höchsten. Das kann uns niemand nehmen. Ich bete noch. Darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, und unter diesem Schirm des Höchsten dürfen wir auch jetzt miteinander stehen, so wie wir hier sind. Wir sehen auf dich, wir hören auf dein Wort, wir wissen auch um unsere eigene Schwachheit, wir wissen, dass wir in nichts besser sind als alle anderen. Aber das Einzige, was wir haben, das bist du und dein Wort und das Kreuz und die Gnade und die Vergebung, und mehr ist nicht nötig. Und daran halten wir fest. Wir sehen auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und du wirst uns dahin durchbringen, auch durch diese Zeit, die wir erleben, mit all dem Kleinkram, mit all der Armseligkeit, mit all den Widerständen, mit all dem, was unangenehm ist. Und wir wollen trotzdem auf dich sehen, der barmherzig ist und der so unendlich viel Geduld hat. Geduld hatte mit uns und noch Geduld hat und auch Geduld hat mit denen, die noch da sind. Noch rufst du, noch lädst du ein, noch bittest du, lass dich versöhnen mit Gott. Und so lange dürfen wir das weitersagen und bezeugen. Danke dir herzlich, dass es gilt, solange es Zeit ist, bis du kommst, zu richten den Erdkreis mit Gerechtigkeit. Wir dürfen dich schon jetzt ehren und anbeten, dich groß machen und dürfen gewiss sein, dass wir an deiner Hand und unter deinem Schirm sein dürfen. Und so ehren wir dich, beten dich an, machen deinen Namen groß und beten auch miteinander, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.